HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham und
Dorothee Meyer-Karweg.
Morgen ist Nikolaus und ich finde ja, ein Hörbuch passt in jeden Stiefel. Vielleicht haben wir ja in der heutigen Sendung einen Tipp zum Verschenken für Sie dabei. Wir sprechen in dieser Hörbuchzeit über Erzählungen, Gedichte, Texte und Aphorismen des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa. Hören rein in die Aufzeichnungen eines Serienmörders und stellen Ihnen ein beachtenswertes Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen vor. Außerdem haben wir noch unser Kinder- und Jugendhörbuch, das sich heute mit dem ernsten Thema Tod auseinandersetzt. Fernando Pessoa ist einer der bedeutendsten modernen Dichter Portugals. Autor und Regisseur Kai Green hat sich eingehend mit dem Dichter beschäftigt. Fernando Pessoa, Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs, heißt das Werk, das nun auf CD erschienen ist. Dorothee Meyer-Karwig, was erwartet uns in diesem Hörspiel, das die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste mit großem Abstand auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste gesetzt hat?
Ja, Kai Greens Hörspiel ist der Versuch der Annäherung an diesen Dichter Fernando Pessoa und dessen Werk und Leben, das auch eng mit der Stadt Lissabon verbunden ist. Das heißt, wir hören nicht nur Texte, also Lyrik, Prosa und Aphorismen von Fernando Pessoa, gesprochen vom Schauspieler Robert Gwistek. Kai Green nahm auch so Alltagsgeräusche von Lissabon auf, also Straßenbahnen, Geräusche in den Gassen, Kinderlachen, Gespräche in Cafés und so weiter. Und dies hat er verbunden mit der sphärischen Musik von Schaban.
Wer oder was ist Schaban?
Schaban ist der Halbbruder von Robert Gwistek. Die zwei haben schon vor ein paar Jahren so ein alternatives Hip-Hop-Projekt gestartet, sind sich also auch musikalisch verbunden.
Ja, das klingt spannend. Wie hört sich das an?
Als erstes hören wir mal den Anfang des Hörspiels. Da fällt nämlich ein Satz, über den Kai Green schrieb, dass der für ihn die gleiche Bedeutung hat wie der Polarstern für Seefahrer in früheren Zeiten.
Die Musik. Der Mond. Und die Träume. Sind meine magischen Waffen.
Die Musik, der Mond und die Träume sind meine magischen Waffen. Dieser Satz ist also das Leitmotiv dieses Hörspiels, mit dem wir durch Lissabon und durch die Gedankenwelt Pessoas wandeln.
Oh, wandeln klingt schön. Nach viel Ruhe und Entspannung.
Ja, so habe ich es empfunden und ich denke, jeder Hörer wird in diesem Hörspiel so die eigenen Stellen finden, die ihn besonders berühren. Alle Sequenzen sind dabei übrigens durch so ein altmodisches Geräusch eines Kassettenrekorders getrennt und für mich signalisiert das, man kann das Hörspiel in einem durchhören, man kann aber auch, wie man möchte, so von Take zu Take springen. Und wir springen mal zu folgender Stelle aus dem Büroalltag.
Heute ist er für immer dahin zurück, wo er herkam. Der sogenannte Dienstmann des Büros. Heute hat er uns verlassen. Auf dem Korridor, wo wir uns zufällig zur erwarteten Überraschung des Abschieds begegneten, habe ich ihn umarmt, was er schüchtern erwiderte. Der da heute in ein mir unbekanntes galizisches Dorf heimgekehrt ist, war für mich nicht der Dienstmann des Büros. Er war ein vitaler, weil mit den Augen erlebter Teil der Substanz meines Lebens. Ich bin heute weniger geworden. Ich bin nicht mehr derselbe. Der Dienstmann des Büros hat uns verlassen. alles, was in unserem Umfeld geschieht, geschieht in uns selbst. Alles, was in unserem Gesichtskreis aufhört, hört in uns selbst auf. Der Dienstmann des Büros hat uns verlassen.
Ja, das hat mich berührt, dieses Denken an einen, wie es scheint, unscheinbaren Kollegen, der das Büro verlässt und offensichtlich trotz der Unscheinbarkeit eine Lücke hinterlässt, weil er eben auch Teil des Lebens des Ich-Erzählers war. Ja, und jetzt hören wir noch einen folgenden Ausschnitt über das Leben an sich.
Das Leben wirft uns wie einen Stein durch die Luft, während wir sagen, und ich bewege mich doch. Manche haben im Leben einen großen Traum und versäumen diesen Traum. Andere haben im Leben nicht einen Traum und versäumen auch ihn.
Wir hören Robert Quistek als Pessoa, dazu die Musik und ab und zu auch die Sängerin Claudia Grauer. Wie gefällt Ihnen diese Mischung, Dorothee Meyer-Karwig?
Also Robert Quistek, der klingt für mich sehr nah, sehr vorn und dabei auch entspannt und lässig. Und zusammen mit dieser Musik Schabans und dem Gesang Claudia Graus und Geräuschen Lissabons entsteht so ein somnambuler Sog für mich. Ein bisschen melancholisch ist das Ganze auch. Insgesamt ist es ein hochmusikalisches Hörspiel, das einen wunderbar an die Hand nimmt und durch Pessoas Werk leitet. Die Texte stammen übrigens aus dem Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares und dann noch aus Alvaro de Campos, Poesie und Prosa. Das Hörspiel ist aber auch eben auch ein Spaziergang durch Lissabon und dabei erleben wir hier nicht so das touristische Lissabon, sondern den Alltag der Stadt. Und dazu trägt nicht nur das Hörspiel selbst mit diesen Alltagsgeräuschen bei, sondern auch das beiliegende Buch mit Fotos aus Lissabon vom Illustrator und Fotografen Andreas Töpfer. Also insgesamt so eine Art Gesamtkunstwerk, das eine Wiederbegegnung mit einem der literarischen Gründerväter der Moderne ermöglicht.
Das haben Sie schön gesagt. Fernando Pessoa, Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs, ein Hörspiel. Eine CD, etwas über eine Stunde, mit Buch, kosten 19,90 Euro und sind im Major Label in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen erschienen. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste im Dezember. Die Aufzeichnungen eines Serienmörders, des Koreaners Kim Jong-ha, erschien 2013, wurde hochgelobt und verkaufte sich allein in Korea über 200.000 Mal. Jetzt ist die deutsche Übersetzung im Kass Verlag erschienen und wurde mit dem Preis Hotlist 2020 ausgezeichnet. Ich liebe koreanische Krimis, Dorothee Meyer-Karwig. Aufzeichnungen eines Serienmörders, das ist doch ein Krimi, oder?
Ja, einerseits ist es ein Krimi, aber auch die Chronologie einer fortschreitenden Demenz eben dieser Hauptperson.
Wer ist dieser Mann?
Er heißt Byung-soo Kim, ist 70 Jahre alt, er ist ein pensionierter Tierarzt, hat eine Tochter und verbringt viel Zeit damit, Klassiker zu lesen und Gedichte zu schreiben, soweit so normal, aber er ist eben auch Serienmörder, auch wenn der letzte Mord schon gut 20 Jahre her ist. Da hören wir mal in den Anfang hinein. Es liest Martin Pfeifel.
Was mich damals antrieb, war nicht, wie man sich das gemeinhin vorzustellen scheint, Mordlust oder sexuelle Perversion. Es war Enttäuschung und die Hoffnung auf eine höhere, auf die vollkommene Lust. Bei jedem Opfer, das ich begrub, sagte ich mir, beim nächsten Mal machst du es besser. Als ich diese Hoffnung nicht mehr hatte, gab ich das Morden auf. Ich führte Tagebuch. Schachspieler gehen nach einer Partie noch einmal nüchtern ihre Züge durch. Etwas in der Art müsste ich auch tun, dachte ich. Wenn ich nicht aufschrieb, was ich falsch gemacht und wie ich mich dabei gefühlt hatte, würde ich immer wieder dieselben schrecklichen Fehler machen. Wie ein Prüfungskandidat, der sich ein Heft mit falschen Antworten anlegt, zeichnete ich penibel meine Morde auf, den Hergang meiner Empfindungen. Geführt hat es zu nichts.
Ja, und es gibt noch einen anderen Grund fürs Tagebuchschreiben. Byung-soo Kim wird immer vergesslicher. Er leidet nämlich an beginnendem Alzheimer. Und Schreiben ist eben die letzte Möglichkeit, sein Leben festzuhalten, auch wenn er später vielleicht selbst nicht mehr versteht, was er da eigentlich aufgeschrieben hat.
Wie wurde er jetzt zum Serienmörder?
Das begann, als er 16 war, also ziemlich früh, und zwar mit dem Mord am eigenen Vater, der Mutter und Schwester immer brutal verprügelt hatte. Und der letzte Mord war der an den Eltern seiner Adoptivtochter Aini, die erst spät erfährt, dass sie überhaupt adoptiert wurde und natürlich nicht weiß, dass der Adoptivvater am Tod der Eltern schuld ist.
Das klingt für mich jetzt alles nach einem Menschen, der im Grunde kein Gewissen hat.
Nein, das Gewissen ist etwas unterkomplex ausgeprägt. Wie könnte es anders sein? Schuldgefühle hat er jedenfalls keine. Wir erfahren auch wenig über die psychischen Hintergründe. Das ist ja auch verständlich, da das Ganze in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Nur so in Halbsätzen bekommt man mit, dass er sich in andere eben nicht hineinversetzen kann, also wenig Empathie empfinden kann.
Ja, aber warum hat er vor gut 20 Jahren mit dem Morden aufgehört?
Ja, das ist eine interessante Frage. Er hatte damals einen Autounfall. Dabei wurde er schwer verletzt. Auch am Hirn gab es einen Schaden und er selbst diagnostiziert, dass da wohl ein Schalter im Hirn umgelegt wurde und danach hatte er schlicht kein Bedürfnis mehr zu töten. Insgesamt ist der Ich-Erzähler jetzt im Alter komplett mit sich im Reinen. Er schreibt ja auch mit allergrößter Lakonie und sogar ein bisschen Humor. Allerdings, mit dem Humor ist es bald vorbei, denn in der Gegend treibt sich ein anderer Serienmörder herum, so beschreibt er es. In den Nachrichten wird vor einem Frauenmörder gewarnt. Und so viel Empathie hat er doch, er macht sich Sorgen um die Tochter. Und eines Tages hat Byung-soo einen Unfall, er fährt mit dem Wagen auf einen anderen auf. Das ist ein Geländewagen, wie ihn Jäger benutzen.
Ich klopfte an die Scheibe. Würden Sie bitte einmal aussteigen? Er nickte und gab mir mit einer Handbewegung zu verstehen, einfach weiterzufahren. Merkwürdig. Er müsste sich doch wenigstens flüchtig sein Heck ansehen wollen. Als ich nicht von der Stelle rückte, stieg er schließlich aus. Der Mann, Anfang 30, untersetzt, warf einen kurzen Blick auf die Heckstoßstange und sagte, alles in Ordnung. Nichts war in Ordnung. Die Stoßstange hat eine Delle. »Fahren Sie ruhig weiter. Die Delle war vorher schon da. Das macht nichts. Na, lassen Sie uns wenigstens Telefonnummern tauschen, für alle Fälle.« Ich reichte ihm meine Nummer. Er wollte sie nicht nehmen. »Das ist nicht nötig.« Seine Stimme war tief und emotionslos. »Wohnen Sie in der Gegend?« Der Mann antwortete nicht. Stattdessen sah er mir zum ersten Mal direkt in die Augen. Er hatte Schlangenaugen. Sie waren kalt und grausam. Ich bin mir absolut sicher. In diesem Augenblick haben wir uns gegenseitig erkannt. Sorgsam schrieb er seinen Namen und seine Telefonnummer auf einen Notizzettel, eine Schrift wie von einem Kind. Sein Name war Jute Park. Ich ging noch einmal zum Heck, um den Schaden genauer abzuschätzen. Da sah ich es. Aus dem Kofferraum tropfte Blut. Ich spürte, wie der Kerl mich fixierte, während ich das heruntertropfende Blut betrachtete. Wenn aus einem für die Jagd umgerüsteten Geländewagen Blut tropft, denken die Leute, dass ein totes Reh oder so darin liegt. Ich dagegen nehme zuallererst an, dass es eine Leiche ist. Das ist sicherer.
Tja, und ausgerechnet dieser Mann lernt jetzt Byung-soos Tochter kennen. Die beiden wollen schließlich sogar heiraten. Und da sieht Byung-soo Kim nur noch eine Aufgabe für sich. Er muss einen letzten Mord begehen, bevor Alzheimer ihn daran hindert.
Das klingt richtig spannend.
Ist es, zumal man sozusagen im immer schlechter funktionierenden Kopf von Byung-Soo Kim sitzt und selbst bald nicht mehr weiß, was da eigentlich wirklich um einen herum passiert.
Martin Pfeife liest: Wie glaubwürdig ist er in der Rolle dieses Serienmörders?
Er passt schon ziemlich gut. Also zuerst, wir haben es gerade gehört, klingt er so nach dem netten älteren Herrn von nebenan.
Ja.
Einem, dem man sofort Vertrauen entgegenbringt, der das Leben im Griff hat und genießt. Und das ist ja auch das Bild, was der Ich-Erzähler nach außen transportieren will, aber auch sich selbst gegenüber aufrechterhalten möchte. Bei fortschreitender Demenz ist es ja so, dass die Betroffenen die Krankheit so lang wie möglich überspielen wollen. Und auch das nimmt man Pfeife sehr gut ab. Aber nach und nach kommt dann so eine Unsicherheit in seine Stimme, da die Hauptperson ja registriert, dass er der eigenen Wahrnehmung immer weniger trauen kann. Und diese Unsicherheit und Verzweiflung, die schlägt dann am Schluss in Resignation um. Da haben beide, also Autor und Interpret, die Situation eines Demenzkranken sehr gut reflektiert und interpretiert, finde ich. Insgesamt ist es dadurch ein sehr spannender Psychothriller aus Korea, über dessen Landesgeschichte man auch noch einiges erfährt. Das Ganze ist sehr poetisch geschrieben und hat ein sehr überraschendes Ende, das einen ziemlich erschauernd zurücklässt. Also wirklich eine Entdeckung.
Typisch koreanischer Krimi eben. Kim Jong-ha, Aufzeichnungen eines Serienmörders, übersetzt von Inwon Park, gesprochen von Martin Pfeifel. Für 20 Euro gibt es 3 CDs, etwas über 3 Stunden in der ungekürzten Fassung, erschienen bei Der Divan. Nun zu einem Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen, aus dem Verlag DAV, der Audioverlag. Henry James, Washington Square. Henry James, 1843 in New York geboren, schrieb Kurzgeschichten und Kritiken für verschiedene Zeitungen, bevor er seinen ersten Roman veröffentlichte. Er gilt als Meister des psychologischen Romans. Mehrfach war er Kandidat für den Literaturnobelpreis. Zu seinen Werken zählen unter anderem Daisy Miller, The Portrait of a Lady und Washington Square, über das wir jetzt sprechen wollen. Dorothee Meyer-Karwick, so viele Werke, so hoch gelobt, für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen, aber trotzdem scheint mir, dass Henry James als Autor so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Ja, das stimmt. Aber wer die Krimis beispielsweise um Kommissario Brunetti von Donna Leon aufmerksam liest, hört oder sich die Verfilmungen ansieht, der weiß ja, Brunettis Frau Paola ist ein großer Henry James-Fan. Da habe ich oft schon gedacht, man könnte James mal wieder lesen oder eben nun auch hören.
Das meint ja auch Manuela Reichert, Literaturexpertin und Jurorin der HR2 Hörbuchbestenliste.
Ja, genau. Sie hat diese ungekürzte Lesung mit Gerte Westphal als Interpreten, als persönlichen Tipp auf die Bestenliste Dezember gesetzt. Und sie lobt den König der Vorleser, Gerd Westphal. Er liest, so schreibt sie, mit klugem Einfühlungsvermögen und fulminanter Stimmendifferenzierung. Aber sie ist eben auch begeistert von der Geschichte selbst, einer Geschichte einer Liebestäuschung und Enttäuschung. Und es sei ein insgesamt psychologisch genauer Gesellschaftsroman, so schreibt sie es.
Das hört sich doch gut an. Aber bevor wir jetzt eine Passage hören, helfen Sie uns mit dem Inhalt noch mal ein bisschen genauer auf die Sprünge.
Washington Square entführt die Hörerin ins New York des 19. Jahrhunderts und dort lebt der verwitwete Dr. Austin Sloper, ein angesehener New Yorker Arzt, und seine geliebte Frau ist im Kindbett gestorben. Bei ihm im Haushalt lebt die Tochter Catherine und seine Schwester, die Witwe Lavinia Pennyham. Tochter Catherine ist für ihn eine Enttäuschung, sie ist bescheiden, unscheinbar. Sie dagegen blickt zu ihrem Vater auf und hält ihn schlichtweg für den gescheitesten, stattlichsten und gefeiertsten aller Männer. Sie will ihm stets gefallen, was ihr allerdings nicht so gelingt, bis sie dann inzwischen erwachsen auf einem Fest den charismatischen jungen Mann Morris Townsend kennenlernt.
Mr. Townsend ließ ihr für Verlegenheit keine Zeit und begann ungezwungen lächelnd mit ihr zu reden, als kenne er sie schon ein Jahr. Was für eine bezaubernde Gesellschaft, was für ein reizendes Haus, was für eine interessante Familie, was für ein hübsches Mädchen ihre Cousine ist. Diese an sich nicht eben tief schürfenden Bemerkungen schien Mr. Townsend ganz unverbindlich und als Beitrag zu einer ersten Bekanntschaft zum Besten zu geben. Er blickte Catherine gerade in die Augen. Sie antwortete nicht, sie hörte nur zu und sah ihn an, und er, als erwarte er keine besondere Erwiderung, fuhr fort, noch viele andere Dinge auf die gleiche gelassene und natürliche Art zu sagen. Catherine vermochte zwar, den Mund nicht aufzutun, war sich aber keiner Verlegenheit bewusst. Es schien ganz in Ordnung, dass er redete und dass sie ihn einfach anblickte. Was es so selbstverständlich machte, war, dass er so gut aussah. Oder besser, mit ihren eigenen Worten gesagt, dass er so schön war. Die Musik hatte eine Zeit lang geschwiegen, setzte aber plötzlich wieder ein, und da fragte er mit einem eindringlicheren, einem strahlenderen Lächeln, ob sie ihm die Ehre antun wolle, mit ihm zu tanzen. Sogar diesem Antrag gab sie keine hörbare Zustimmung, sie ließ ihn einfach seinen Arm um ihre Taille legen. So wie sie es gewährte, wurde ihr lebhafter als je zuvor bewusst, dass dies ein einzigartiger Ort für den Arm eines Herrn sei.
Ja, Catherine verliebt sich natürlich sofort in diesen Morris Townsend. Der Vater nimmt es erst mit Humor, aber als er merkt, dass die beiden es ernst meinen, da wird er schon ungemütlicher. Er versucht dann, das Ganze zu hintertreiben, denn er hält nichts von diesem Townsend und sagt dies der Tochter auch.
Selbstverständlich ist es nicht unmöglich, dass ein gescheiter junger Mann eine selbstlose Neigung zu dir empfindet. Du bist ein ehrliches, liebenswürdiges Mädchen, und ein gescheiter junger Mann kann das leicht herausfinden. Aber die Hauptsache, die wir über diesen jungen Mann wissen, der in der Tat sehr gescheit ist, veranlasst uns zu der Mutmaßung, dass er, mag er deine persönlichen Vorzüge auch noch so sehr schätzen, dein Geld doch noch höher schätzt. Die Hauptsache, die wir über ihn wissen, ist nämlich die, dass er ein ausschweifendes Leben geführt und auf diese Weise sein eigenes Vermögen durchgebracht hat. Mir genügt das, mein Liebling. Ich wünsche dir, dass du einmal einen jungen Mann mit anderen Voraussetzungen heiratest. Einen jungen Mann, der in der Lage ist, dir positive Gewähr zu bieten. Wenn Morris Townsend sein eigenes Vermögen mit Vergnügen durchgebracht hat, besteht aller Grund anzunehmen, dass er auch das Deine durchbringen wird.
Und? Hat er recht?
Ja, das ist wohl so. Townsend hat es auf Catherines Geld abgesehen und der Vater will ihr nun den Umgang verbieten und Catherine gerät dadurch nun in einen ernsthaften Konflikt. Sie liebt doch Morris Townsend so, hat aber noch nie gegen den Vater opponiert. Was also tun? Darum geht es in diesem Roman.
Das klingt mir nicht nach einem Happy End.
Stimmt, klingt nicht danach. Und wegen denen, die den Roman noch nicht kennen und ihn nun hören und sich überraschen lassen möchten, verrate ich mal nichts, nur so viel. Man kann im menschlichen Miteinander schon ganz schön viele Fehler begehen. Stur sein ist einer. Und das kann das Leben von den Mitmenschen ziemlich beeinträchtigen. Das Hören lohnt aber. Ich habe mir die knapp 8 Stunden fast in einem Rutsch angehört, weil man wirklich einfach wissen möchte, wie der Roman ausgeht. Und weil Gerd Westphal ein wunderbar mit seiner sonoren, ausdrucksstarken Stimme diese ganze Emotionalität, den ganzen Konflikt in all seinen Facetten spüren lässt. Also Text und Ton sind sehr beeindruckend. Das ist etwas für die dunklen Herbst- und Winterabende.
Henry James, Washington Square. Eine MP3-CD, fast 8 Stunden Hörvergnügen, gibt es für 10 Euro. Erschienen ist das Hörbuch bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit NDR Kultur. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch beschäftigen wir uns heute mit dem Tod. Genauer mit der Frage, was passiert, wenn ich tot bin? Von der amerikanischen Autorin Caitlin Doughty. Dorothee Meyer-Karwick, ich muss gestehen, die Autorin ist mir völlig unbekannt.
Ja, die ist 1984 auf Hawaii geboren. Sie hat Medievistik, also Mittelalterforschung, studiert, dann aber in einem Krematorium gearbeitet. Und seither beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Tod und Sterben. Hat auch eine Organisation ins Leben gerufen, deren Ziel es eben ist, das Verhältnis der westlichen Gesellschaften zum Tod zu verbessern. Das heißt, den Tod nicht mehr zu verdrängen. Inzwischen hat sie auch ein eigenes Begräbnisinstitut. Und sie ist sehr aktiv, beispielsweise auf YouTube und als Bloggerin. Und da werden ihr sehr viele Fragen über den Tod gestellt, und zwar von Erwachsenen, aber auch von Kindern. Und sie selbst sagt, die von Kindern, die Fragen, das sind die besten. Und zu Anfang dieses Hörbuchs erläutert sie ihre Gründe für das Hörbuch. Und da hören wir mal rein, es liest Britta Steffenhagen.
Ist das nicht alles ein bisschen morbid? Ich sage euch was. Neugierig auf den Tod zu sein, ist völlig normal. Aber wenn Menschen erwachsen werden, verinnerlichen sie die Vorstellung, es sei morbid oder abartig, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Sie bekommen Angst und kritisieren das Interesse anderer an diesem Thema, um sich nicht selbst damit auseinandersetzen zu müssen. Und das ist ein Problem. In unserer Kultur sind die meisten Menschen Analphabeten in Sachen Tod, was ihre Angst noch verstärkt. Wenn jemand weiß, was sich in einer Flasche Balsamierflüssigkeit befindet, was ein Gerichtsmediziner macht oder was eine Katakombe ist, hat er bereits mehr Ahnung als die meisten seiner Mitsterblichen. Zugegeben, der Tod ist hart. Wir lieben jemanden und dann stirbt er oder sie. Manchmal kommt der Tod gewaltsam oder plötzlich und ist unsagbar traurig. Aber er ist eine Realität. Und die Realität ändert sich nicht, bloß weil sie uns nicht gefällt. Wir können den Tod nicht schönreden, aber wir können es einigermaßen angenehm gestalten, etwas über den Tod zu lernen.
Ja, so viel eben zu ihren Gründen für das Hörbuch. Und dann kommen eben die Fragen von Kindern, gelesen von Helena Pietschmann und Valentin Caro.
Und was sind das jetzt für Fragen?
Boah, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also teilweise ganz harmlos. Die Frage nach, sieht man ein weißes Licht, wenn man stirbt? Oder wie mumifiziert man eben Leichen? Aber auch, was passiert eigentlich genau bei der Verwesung? Und kann mein Körper noch sprechen, wenn ich tot bin? Oder was passiert mit einem toten Astronauten im Weltraum? Oder kann ich mit meinem Lieblingshaustier zusammen begraben werden? Und so weiter. Es gibt wirklich nichts, was es nicht zu fragen gibt.
Also auf die Antworten bin ich wirklich gespannt. Manche stellen mir aber ein bisschen gruselig oder sogar unappetitlich vor.
Ja, also dieses Kapitel über Verwesung, das hat schon was. Da ist sie eben sehr genau und beschreibt sehr akkurat, wie sich Mikroben, aber auch Insekten oder auch größere Tiere über Leichen hermachen. Was mit den Körpersäften passiert, beziehungsweise welche sich bilden und wo sie überall austreten können. Sehr interessant, aber tatsächlich eher was für harte Nerven. Das hören wir uns jetzt mal nicht an.
Nee, bitte nicht. Was Harmloses wäre schön.
Gerne. Was passiert, das ist die Frage, wenn man in einem Flugzeug stirbt. Das kommt nämlich immer wieder mal vor. Und das Problem ist natürlich, wohin dann mit der Leiche?
Wenn du zufällig neben demjenigen sitzt, machst du die unleugbar surreale Erfahrung, einen toten Sitznachbarn zu haben. Entschuldigen Sie, wirst du zur Flugbegleiterin sagen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe nicht dafür bezahlt, dass ich 5 Stunden neben einem Toten sitze. Vor allem, wenn du am Fenster eingekeilt bist und der Tote den Platz am Gang hat. Aber die Crew wird ihn doch bestimmt sofort wegschaffen und irgendwo diskret verwahren, oder? Leider nicht. Sie werden ihn 100%ig neben dir lassen.
Tja, ist doch interessant. Decke drüber, fertig. Also früher gab es in den Flugzeugen wohl in manchen Fluglinien so extra Kammern, wo man die dann festgeschnallt reinlegen konnte, die Toten. Aber ja, heute muss man Platz sparen, da gibt es das nicht mehr.
Ich bin sprachlos. Ja, wow,
ja, okay. Wir hören aber noch einen kleinen Hinweis zum gleichen
Gerne.
Thema.
Laut Flugpersonal stirbt offiziell niemand während eines Flugs. Ein solcher Todesfall würde für die Crew eine Menge Scherereien und eine Menge Papierkram bedeuten. Aus Angst vor ansteckenden Krankheiten würden womöglich alle Passagiere nach der Landung unter Quarantäne gestellt. Zudem könnte die Polizei von einem Verbrechen an Bord ausgehen und die Maschine im Zuge der Ermittlungen außer Dienst stellen. Es ist schon schwierig genug, Anschlussflüge zu erreichen, ohne dass sich auf Sitzplatz 32b eine Szene aus der Krimiserie Law and Order abspielt. In der Regel bittet die Crew den Arzt, der den Totenschein ausstellt, als Zeitpunkt des Todes nach der Landung einzutragen. Flugbegleiter sind in der Regel keine Ärzte und daher rechtlich nicht befugt, jemanden für tot zu erklären. Sicher, der Fluggast atmet seit 3 Stunden nicht mehr und die Leichenstarre hat bereits eingesetzt, aber das beweist noch gar nichts.
Es tut Wahnsinn. Mir leid, aber das fand ich schon auch ganz witzig. Also man hört, Caitlin Doughty ist mit viel schwarzem Humor gesegnet, aber eben dennoch auch sehr ernsthaft, was die Inhalte angeht.
Und die Interpretin Britta Steffenhagen, die klingt wirklich gut, finde ich.
Ja, also sie nimmt diesen schwarzhumorigen Ton von der Autorin sehr gut auf, finde ich auch. Sie klingt wunderbar entspannt, wach und witzig, übertreibt dabei aber nie. Also sie macht nie einen Klamauk daraus. Sie nimmt dem Thema aber eben so ein bisschen die Schwere. Und die Kinder Helena Pietschmann und Valentin Caro, die passen auch prima als sehr interessierte Fragesteller dazu. Mein Fazit, ich habe viel erfahren, was ich nicht wusste. Also ein Hörbuch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
Caitlin Doughty, Was passiert, wenn ich tot bin? Gute 4 Stunden gibt's auf einer MP3-CD. Für 12 Euro ist bei Speak Low erschienen. Und für Kinder ab 10 geeignet und für alle Erwachsenen. Das Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom Dezember. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.